Das Bekenntnis. Der Sohn Gottes, die zweite Person in der Dreieinigkeit, wahrer und ewiger Gott, von einem Wesen und gleich mit dem Vater, nahm, als die Fülle der Zeit gekommen war, menschliche Natur an sich mit all deren wesentlichen Eigenschaften und allgemeinen Schwachheiten, jedoch ohne jede Sünde. Er wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes im Leib der Jungfrau Maria empfangen, ausgestattet mit der menschlichen Natur ihres Wesens. So sind die beiden ganzen, vollständigen und verschiedenartigen Naturen, die Gottheit und die Menschheit, untrennbar in einer Person vereinigt, ohne Verwandlung, Zusammensetzung oder Vermischung. Dieser Person ist wahrer Gott und wahrer Mensch, doch nur der eine Christus, der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Westminster Bekenntnis, Kapitel 8, Abschnitt 2. Einleitung. In einem staubigen Dorf im Hügelland Judäas, dessen Name kein Prophet je genannt hatte, regte sich im Leib eines Mädchens von vielleicht 14 Jahren ein Leben, das nicht von Josef stammte. Der Engel war gekommen und gegangen, seine Worte brannten noch in ihrem Gedächtnis wie Glut nach einem Feuer, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. In diesem Augenblick göttlicher Überschattung, durch einen Vorgang, der inniger war als jede natürliche Empfängnis und schöpferischer als das Wort, das die Sterne ins Dasein rief, begann der ewige Sohn Gottes, der nie aufgehört hatte zu sein, was er war, zu werden, was er nicht war. Die zweite Person der Dreieinigkeit, durch die alle Dinge geschaffen sind, wurde eine einzige Zelle in der Finsternis eines jungfräulichen Schosses. Dies ist das Geheimnis, vor dem jede Erklärung stockt, nicht dass Gott einen Menschen machte, sondern dass Gott Mensch wurde, ohne je aufzuhören, Gott zu sein. Das Wort bekleidete sich nicht mit Fleisch, wie ein Mensch einen Mantel anzieht, es nahm Fleisch an als sein eigenes, verband es mit seiner göttlichen Person in einer Einheit, die selbst der Tod nicht auflösen konnte. Abschnitt 1 lenkte unseren Blick empor in den ewigen Ratschluss, in dem der Vater den Sohn zum Mittler erwählte und verordnete. Dort standen wir am Rand der Ewigkeit und schauten zu, wie das Paktum Salutis sich innerhalb der Gottheit entfaltete. Nun lenkt Abschnitt 2 unseren Blick hinab auf einen bestimmten Ort der Landkarte und einen bestimmten Augenblick des Kalenders. Der ewige Ratschluss wird geschichtliches Ereignis. Der Sohn, der vor Grundlegung der Welt erwählt wurde, tritt in die Welt ein, die er selbst geschaffen hat, nicht in der Fülle seiner Herrlichkeit, welche den Erdball verzehrt hätte, sondern in der Zerbrechlichkeit menschlichen Fleisches, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan. Wenn die Menschwerdung nicht wahr ist, wenn Jesus Christus nicht zugleich ganz Gott und ganz Mensch in einer Person ist, dann gibt es überhaupt keinen Mittler, und wir sind noch in unseren Sünden. Wenn sie aber wahr ist, dann ist der Abstand zwischen Gott und Mensch von Gottes Seite her durch Gott selbst überbrückt worden, und die Brücke ist eine Person, Jesus Christus. Der Abschnitt, vor dem wir stehen, enthält die vielleicht dichteste Zusammenfassung der altkirchlichen Christologie, die je auf so wenige Zeilen geschrieben wurde. Jeder Satz ist das kondensierte Ergebnis jahrhundertelanger Kämpfe, Konzilien und Bekenntnisse. Die Westminster-Väter wagten hier nicht zu erfinden, sondern zu bewahren. Sie gossen die Entscheidungen von Nikäa, Konstantinopel, Ephesus und Chalcedon in die klare, messvolle Sprache des 17. Jahrhunderts. Was sie formulierten, ist nicht das private Urteil von 121 Theologen, sondern das gemeinsame Zeugnis der Kirche durch die Zeiten hindurch. Die biblischen Grundlagen. Das Bekenntnis schöpft seine Christologie nicht aus philosophischen Abstraktionen, sondern aus dem apostolischen Zeugnis. Und das apostolische Zeugnis beginnt mit einem Satz, der in der gesamten Religionsgeschichte ohne Gegenstück dasteht. Der Apostel Johannes eröffnet sein Evangelium mit einer Erklärung, deren drei Glieder jedes für sich unerschöpflich sind. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Das Wort war, existierte vor jedem Anfang, ein ewiges N, das kein Aorist einzufangen vermag. Das Wort war bei Gott, dem Vater zugewandt in ewiger Gemeinschaft, Prostontheon. Und das Wort war Gott, nicht ein Gott, nicht göttlich in einem abgeschwächten Sinne, sondern Theos, teilhaftig des Seins des Vaters selbst, wie es das Bekenntnis von Nikäa später kristallisieren sollte, Homoousios te Patri, eines Wesens mit dem Vater. Auf dieses dreifache Fundament setzt Johannes seine zentrale Schlussfolgerung, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Griechische lautet Hologos sax egeneto. Er schreibt nicht, das Wort erschien als Fleisch, nicht, das Wort bewohnte Fleisch, sondern, das Wort wurde Fleisch. Sachs ist Johannes' unmittelbarstes Wort für die menschliche Natur in ihrer Gebrechlichkeit und Sterblichkeit, nicht das würdevollere SMA, das Paulus oft verwendet, sondern das Wort, das Schwäche und Staub in sich trägt. Der ewige Logos trat vollständig in die Bedingungen des geschöpflichen Menschseins ein, ausgesetzt dem Hunger, dem Durst, der Müdigkeit, der Trauer und dem Tod. Paulus greift dasselbe Geheimnis in einem Abschnitt auf, den viele Ausleger für einen urchristlichen Hymnus halten. Im Brief an die Philipper schreibt er von Christus Jesus, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich geworden und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. In der Gestalt Gottes sein, enmorph theou hypachen, beschreibt nicht eine veränderliche Erscheinung, sondern das wesenhafte Gottsein. Das Partizip Hyparchen weist auf einen fortdauernden Zustand hin, er blieb, was er war, während er wurde, was er nicht war. Der Ausdruck, sich selbst entäußern. Übersetzt Houghton Eatonson, wörtlich, er leerte sich selbst aus. Christus entäußerte sich nicht, indem er etwas von seiner Gottheit ablegte, sondern indem er Menschheit hinzufügte, indem er Knechtsgestalt annahm. Die Entäußerung war keine Minderung, sondern eine Hinzufügung, das Annehmen einer menschlichen Natur zu der göttlichen Person, mit allen Einschränkungen, die echtes Menschsein mit sich bringt. Derjenige, der Gott gleich war, wurde gehorsam bis zum Tode. Der Verfasser des Hebräerbriefes entfaltet die seelsorgerliche Logik der Menschwerdung mit einer Klarheit, die ihresgleichen sucht, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er gleichermaßen Fleisch und Blut angenommen, damit er durch den Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, das ist dem Teufel, und die Erlöste, die durch die Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Der Mittler musste die Natur derer teilen, die er erlösen wollte. Adams Geschlecht brauchte einen adamitischen Mittler, einen, der Bein von unserem Bein und Fleisch von unserem Fleisch war, versucht in allem wie wir, doch ohne Sünde. Nur indem er wurde, was wir sind, konnte er den Tod sterben, den wir verdienten, und die Macht dessen brechen, der uns durch die Furcht vor dem Tod in Knechtschaft hielt. Nur indem er Versuchung in einer wirklichen menschlichen Natur erlitt, konnte er der barmherzige Hohepriester werden, der unsere Schwachheit von innen kennt. Ein weiterer paulinischer Text vollendet das apostolische Zeugnis. Im ersten Brief an Timotheus fasst Paulus das Evangelium in eine Formel, die wahrscheinlich ein frühes christliches Bekenntnis war, und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens, er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das Wort Geheimnis, Mysterion, ist entscheidend. Paulus meint damit kein Rätsel, das es zu lösen gilt, sondern eine Wahrheit, die menschliche Vernunft niemals hätte entdecken können, die aber nun von Gott offenbart worden ist. Kein Philosoph, der den Himmel absuchte oder die Tiefen seines eigenen Geistes ergründete, hätte sich je ausdenken können, der Schöpfer könnte in seine eigene Schöpfung als Geschöpf eintreten. Dies ist nicht das Ergebnis eines Syllogismus, sondern die Enthüllung Gottes, und es bleibt ein Geheimnis, auch nachdem es enthüllt ist. Die Kirche erklärt die Menschwerdung nicht, sie bekennt sie, betet sie an und bewacht ihre Grenzen. Gott ist offenbart im Fleisch, schon die Verbindung von Subjekt und Prädikat müsste den Atem stocken lassen. Gott, der Ungeschaffene, der Unendliche, der die Ewigkeit Bewohnende, offenbart in der Gebrechlichkeit eines Leibes, der hungern und weinen und bluten und sterben konnte. Wen dies nicht mit Staunen erfüllt, der hat noch nicht begriffen, was er sagt, wenn er Jesus den Herrn nennt. Der Apostel Johannes warnt die Gemeinde vor denen, die das Geheimnis auflösen wollen, daran erkennt ihr den Geist Gottes, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott, und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Das Bekenntnis zur wirklichen Menschwerdung ist nicht eine theologische Fußnote, sondern die Scheidelinie zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen dem Geist Gottes und dem Geist des Antichristen. Wer den Fleischgewordenen bekennt, steht auf dem Boden der Apostel. Wer es nicht tut, hat das Evangelium verloren, so fromm seine Sprache auch klingen mag. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Versammlung um die Mitte der 1640er Jahre diesen Abschnitt formulierte, schrieb sie nicht auf ein leeres Blatt. 15 Jahrhunderte christologischer Auseinandersetzungen standen hinter jedem einzelnen Satz, und ihre Sprache war von diesen Auseinandersetzungen geprägt. Die Väter wollten, dass ihr Bekenntnis katholisch sei im besten Sinne, übereinstimmend mit den alten Bekenntnissen, besonders mit der Definition von Chalcedon aus dem Jahr 451, und zugleich antwortgebend auf Irrtümer, die zu ihrer eigenen Zeit unter neuen Namen wieder aufgetaucht waren. Der erste Irrtum war die Leugnung der wahren Gottheit Christi. In der alten Kirche hatte Arius von Alexandrien gelehrt, der Sohn sei ein geschaffenes Wesen, das erste und höchste aller Geschöpfe, aber nicht ewig und nicht desselben Wesens wie der Vater. Im 16. Jahrhundert belebte Fausto Sozzini diesen Irrtum neu, Jesus sei ein bloßer Mensch gewesen, übernatürlich ausgestattet, aber dennoch ein Geschöpf, nicht der ewige Gott. Gegen beide antwortet das Bekenntnis mit der Sprache von Nikea, der Sohn ist wahrer und ewiger Gott, von einem Wesen und gleich mit dem Vater. Homoousios, Wesens 1, dieses Wort war es, um das Nikea im Jahr 325 seine entscheidende Schlacht schlug. Athanasius sah, was Arius nicht sehen konnte, wenn Christus nicht wahrhaft Gott ist, dann kann er nicht wahrhaft retten. Nur Gott kann Menschen mit Gott versöhnen. Das Blut eines noch so erhabenen Geschöpfes kann die unendliche Gerechtigkeit nicht befriedigen. Derjenige, der Fleisch annahm, war kein Engel, kein Halbgott, keine Emanation, sondern der ewige Sohn, dem Vater gleich an Macht und Herrlichkeit. Die zweite Gruppe von Irrtümern betraf die Art und Weise, wie Gottheit und Menschheit in Christus vereinigt waren. Apollinaris von Laodicea, ein Zeitgenosse des Athanasius, lehrte, Christus habe zwar einen menschlichen Leib, aber keine menschliche Vernunftseele besessen, der göttliche Logos habe die Stelle des menschlichen Geistes eingenommen. Wenn dies wahr wäre, dann hätte Christus nicht die ganze menschliche Natur angenommen. Gregor von Nazianz antwortete mit dem Grundsatz, der zum Prüfstein aller rechten Christologie wurde, was nicht angenommen ist, ist nicht geheilt. Wenn Christus die menschliche Vernunft, den menschlichen Willen, das menschliche Gemüt nicht angenommen hat, dann bleiben diese unerlöst. Das Bekenntnis antwortet, indem es darauf besteht, dass Christus menschliche Natur an sich nahm mit all deren wesentlichen Eigenschaften und allgemeinen Schwachheiten, jedoch ohne jede Sünde. Er nahm alles an, was zum echten Menschsein gehört, eine vernünftige Seele, die Fähigkeit zu denken und zu wollen, die ganze Skala menschlicher Regungen, von der Freude eines Hochzeitsfestes bis zur Todesangst in Gethsemane. Das Einzige, was er nicht annahm, war die Sünde, nicht, weil Sünde wesentlich zum Menschsein gehört, sondern weil sie ein fremder Eindringling ist, eine Verderbnis der Natur, die Gott gut geschaffen hatte. Christus nahm die Natur Adams vor dem Fall an, obwohl er die Folgen des Falles an seinem Leibe trug und den Fluch für sein Volk erlitt. Nestorius, der Patriarch von Konstantinopel im 5. Jahrhundert, lehrte eine so scharfe Trennung zwischen den beiden Naturen, dass er den einen Christus in zwei Personen spaltete, den göttlichen Sohn und den menschlichen Jesus, verbunden nur durch eine moralische Einheit. Er weigerte sich, Maria Theotokos, Gottesgebärerin, zu nennen, und zog Christotokos vor, weil er nicht fassen konnte, dass der ewige Gott von einer Frau geboren werden sollte. Das Konzil von Ephesus im Jahr 431 verurteilte ihn unter der Führung Cyrils von Alexandrien, der darauf bestand, dass das Subjekt aller Handlungen Christi, der göttlichen wie der menschlichen, die eine göttliche Person ist. Nicht ein Mensch Jesus litt und starb, während der göttliche Sohn unbeteiligt im Himmel thronte. Der ewige Sohn ist es, der von Maria geboren wird, der hungert und weint, der am Kreuz stirbt. Das Bekenntnis folgt Cyril aufs Genaueste, die beiden Naturen sind untrennbar in einer Person vereinigt. Die Person, die Hypostase, das handelnde Subjekt, ist eines. Die Naturen sind zwei. Beide bleiben ganz, vollständig und verschieden. Dies ist die Communicatio Idiomatum, die Mitteilung der Eigenschaften, wir dürfen mit Recht sagen, Gott habe sich durch sein eigenes Blut die Gemeinde erworben, weil die Eigenschaften beider Naturen der einen Person zukommen. Der dritte Irrtum, der Eutychianismus, war das Gegenteil des Nestorianismus. Eutyches betonte die Einheit Christi so stark, dass er die beiden Naturen zu einer einzigen neuen Natur auflöste, einem dritten, das weder ganz göttlich noch ganz menschlich war. Das Konzil von Chalcedon antwortete mit den vier großen verneinenden Bestimmungen, die das Bekenntnis aufgreift, ohne Verwandlung, Zusammensetzung oder Vermischung. Die göttliche Natur wurde nicht in die menschliche verwandelt, die menschliche wurde nicht in die göttliche verwandelt, beide wurden nicht zu einem dritten vermischt. Jede Natur behält ihre wesentlichen Eigenschaften, die göttliche bleibt unendlich, allmächtig, leidensunfähig, die menschliche bleibt endlich, begrenzt, leidensfähig. Das Wunder der Menschwerdung besteht nicht darin, dass die beiden Naturen sich vermischten, sondern dass sie sich vereinigten, ohne sich zu vermischen. Diese wenigen Worte fassen zusammen, was die alte Kirche vier ökumenische Konzilien zu formulieren brauchte. Die Westminster-Väter wussten, eine einzige falsch gesetzte Silbe konnte das ganze Evangelium zerreißen. Sie wählten ihre Worte mit äußerster Sorgfalt, denn zu viel stand auf dem Spiel. Robert Shaw, der schottische Ausleger des Bekenntnisses, lenkt besondere Aufmerksamkeit auf die Bestimmung, dass Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes im Leib der Jungfrau Maria empfangen wurde. Dieser Satz hält zweierlei fest, den übernatürlichen Charakter der Empfängnis und die Echtheit der menschlichen Natur Christi. Die Empfängnis war übernatürlich, nicht weil eine neue Person geschaffen wurde, die Person des Sohnes existiert von Ewigkeit her, sondern weil eine menschliche Natur im Schoß der Jungfrau durch die unmittelbare Kraft des Heiligen Geistes hervorgebracht wurde, ohne menschlichen Vater. Und weil diese menschliche Natur aus ihrer Substanz gebildet wurde, war Christus wahrhaft der Same der Frau, wahrhaft der Sohn Davids nach dem Fleisch, genealogisch und biologisch mit dem Geschlecht verbunden, das er erlösen kam. Er stieg nicht mit einem bereits fertigen Leib vom Himmel herab, wie die Gnostiker lehrten. Er nahm seine Menschheit von Maria. Theologische Tiefe. Die Menschwerdung hat von den größten Geistern der Kirche nicht nur genaue Bestimmungen, sondern tiefe Anbetung hervorgerufen. Athanasius von Alexandrin, der Vorkämpfer von Nikäa, verfasste seine Schrift über die Menschwerdung in jungen Jahren, kaum über 20, und doch ist sie das klassische Werk zu diesem Gegenstand geblieben. Er stellt die Frage, warum die Menschwerdung überhaupt nötig war. Gott hätte Sünde durch ein bloßes Wort vergeben können, wie er die Welt durch ein Wort schuf. Warum die Erniedrigung, die Krippe, das Kreuz? Athanasius antwortet, indem er Schöpfung und Erlösung in einen einzigen göttlichen Ratschluss zusammenbindet. Der Mensch war nach dem Bilde Gottes geschaffen, bestimmt zur Teilhabe am göttlichen Leben, zur Unvergänglichkeit und Unsterblichkeit. Als der Mensch sündigte, wandte er sich vom Leben dem Tode zu, und die Verderbnis drang in sein Wesen ein. Ein bloßes Wort der Vergebung hätte den Menschen in seiner Verderbnis belassen. Was nur tat, war die Neuschöpfung der menschlichen Natur von innen her, die Eingießung göttlichen Lebens in den sterbenden Organismus der Menschheit. Dies konnte nur geschehen, wenn der Logos, durch den alle Dinge geschaffen sind, in die Schöpfung eintrat und die gefallene Natur annahm, sie mit sich selbst verband und an ihrer Wurzel heilte. Athanasius gebraucht ein kühnes Bild, wie ein großer König, der in eine Stadt einzieht und in einem ihrer Häuser Wohnung nimmt, die ganze Stadt ehrt und schützt, so nahm der König der Schöpfung einen Leib aus unserem Geschlecht an, und durch seine Gegenwart ist der Tod selbst gestürzt worden. Die Menschwerdung ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Schöpfungszwecks, die Erneuerung des Gottesbildes im Menschen durch die Gegenwart des Bildes selbst. Gregor von Nazianz gab der Kirche die endgültige Formel, um zu verstehen, was an der vollen Menschheit Christi hängt. In seinen theologischen Reden stellt er seinen berühmten Grundsatz auf, dass, was Christus nicht angenommen hat, hat er nicht geheilt, was aber mit seiner Gottheit vereinigt ist, das ist auch gerettet. Fehlte Christus der menschliche Verstand, dann ist der menschliche Verstand nicht erlöst. Hatte Christus keinen menschlichen Willen, dann bleibt der menschliche Wille unerlöst. Das Heil ist keine juristische Fiktion, durch die Gott so tut, als wären wir gerecht, während er unsere tatsächliche Menschheit unberührt lässt. Es ist die Heilung und Umgestaltung des ganzen Menschen, Leib, Seele und Geist, durch die Vereinigung mit dem, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Christus weinte, und menschliche Trauer wurde geheiligt. Christus wurde versucht und menschlicher Widerstand gegen die Sünde wurde gestärkt. Christus starb und menschlicher Tod wurde von innen her besiegt. Christus stand auf und menschliche Natur wurde zur Rechten Gottes erhoben. Es gibt keinen Winkel unseres Menschseins, den Christus nicht berührt und geheilt hat, denn es gibt keinen Winkel, den er nicht angenommen hat. Johannes Calvin, der Genfer Reformator, dessen Einfluss auf die Westminster-Väter kaum zu überschätzen ist, hat in seiner Institutio eine Beobachtung festgehalten, die den seelsorgerlichen Trost des chelstonischen Dogmas erschließt. Calvin schreibt, dass nichts von dem, was zu unserem Heil gehört, in Christus unvollkommen sei. Nicht ein halber Mittler mit einer halben Natur, sondern der vollkommene Mittler, der ganz Gott ist, um die göttliche Gerechtigkeit zu befriedigen, und ganz Mensch, um an unserer Stelle zu stehen. Calvin betont, dass Christus nicht in einer unbestimmten Wolke göttlicher Macht zu uns kommt, sondern in der konkreten, tastbaren Wirklichkeit unseres Fleisches. Wenn wir müde sind, hat Christus die Müdigkeit gekannt. Wenn wir trauern, hat Christus geweint. Wenn wir versucht werden, ist Christus in allen Stücken versucht worden wie wir. Der Mittler, den Gott verordnet hat, ist kein fernes Wesen, das aus der Entfernung Gnade austeilt, sondern ein Hohepriester, der mit unseren Schwachheiten fühlt, weil er sie am eigenen Leibe getragen hat. John Owen, dessen Christologia den Höhepunkt puritanischer Betrachtungen über die Person Christi darstellt, lenkt unseren Blick auf das Wunder der Vereinigung selbst. Die menschliche Natur Christi, so Owen, existiert nur, weil der Sohn sie annehmen wollte, sie hat keine eigene Person, sondern besteht in der Person des Sohnes. Dies bedeutet, dass jede menschliche Erfahrung Christi, jeder Hunger, jede Träne, jedes Gebet vom ewigen Sohn Gottes erfahren wird. Owen schreibt, dass die Herrlichkeit der Person Christi das große Fundament des Glaubens, des Gehorsams und des Trostes der Kirche ist. Eine mangelhafte Christologie bringt ein mangelhaftes Christentum hervor. Eine robuste Christologie, gegründet auf die sorgfältigen Formulierungen von Schrift und Bekenntnis, bringt einen robusten Glauben hervor. Der Christ, der weiß, wer sein Mittler ist, kennt die Tiefe seiner Liebe und die Gewissheit seiner Errettung. Für das schweizerisch reformierte Verständnis ist Heinrich Bullingers Beitrag nicht zu übergehen. Bullinger, der Nachfolger Zwinglis als Antistes am Zürcher Großmünster, hat in seinen Predigten über die Person Christi die chelstonische Christologie mit einer Innigkeit verbunden, die für die eidgenössische Frömmigkeit prägend wurde. In seiner zweiten helvetischen Bekenntnis von 1566, die von Zürich bis Genf, von Bern bis Schaffhausen angenommen wurde und weit über die Schweiz hinaus wirkte, bekennt Bullinger, dass der ewige Sohn Gottes die menschliche Natur mit allen ihren Schwachheiten, doch ohne Sünde, aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria angenommen habe und so wahrer Gott und wahrer Mensch in einer unzertrennlichen Person sei. Bullinger betont, dass diese Wahrheit nicht aus Vernunftgründen erfunden, sondern aus der Schrift geschöpft ist und dass der Glaube an sie heilsnotwendig ist. Wer den wahren Christus nicht bekennt, kann nicht gerettet werden, wer einen anderen Christus bekennt, als die Schrift ihn bezeugt, betet einen Götzen an. Gerhardus Voss, der große biblische Theologe aus Princeton, bietet einen abschließenden Einblick in die Wendung, mit der der Abschnitt beginnt, als die Fülle der Zeit gekommen war. Das Griechische hatte Plamatu Chronu, nicht einfach die rechte Zeit, sondern die Zeit, die bis zu ihrem verordneten Mess aufgefüllt war. Voss beobachtet, dass die Menschwerdung an einem genauen Schnittpunkt göttlicher Vorbereitung geschah. Die Welt war vorsehungsmäßig bereitet, eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsamer politischer Rahmen, eine messianische Erwartung, die weit über Israel hinausreichte. Aber tiefer noch, die Geschichte Israels war zu ihrer verordneten Erfüllung gelangt. Der Bund mit Abraham, das Gesetz durch Mose, das Königtum unter David, das Exil, die Rückkehr, all dies hatte das Mess der Zeit aufgefüllt, hatte die Vorbilder und Schatten gesammelt, die Christus erfüllen würde. Als Paulus schreibt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, beschreibt er nicht ein göttliches Reagieren auf eine menschliche Gelegenheit, sondern die Ausführung eines göttlichen Zeitplans, der von Ewigkeit her festgesetzt war. Jede Prophezeiung, jedes Opfer, jedes Fest, all dies wartete auf den einen, der kommen würde, wenn die Zeit voll wäre. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, lass die Menschwerdung dich lehren, die Liebe Gottes zu ermessen. Wir sind gewohnt, die göttliche Liebe am Kreuz zu messen, und das mit Recht. Aber die Menschwerdung selbst, noch vor dem Kreuz, ist ein Erweis der Liebe, der das Begreifen übersteigt. Der ewige Sohn starb nicht nur für uns, er lebte für uns, und bevor er für uns lebte, wurde er einer von uns. Er vertauschte die Anbetung der Engel mit dem Unverständnis seiner eigenen Familie. Er verließ den Thron des Himmels für einen Stall in Bethlehem. Er legte die Herrlichkeit ab, die er beim Vater hatte, ehe die Welt war, und willigte ein, in Tücher gewickelt zu werden von einer jungen Mutter, die zu arm war, um sich eine ordentliche Unterkunft zu leisten. Willst du die Liebe Gottes kennen, so blicke nicht nur auf das Kreuz. Blicke auf die Krippe. Blicke auf die 30 Jahre der Verborgenheit in Nazareth, den ewigen Sohn, der das Handwerk Josefs erlernt, schwielige Hände, Sägemehl und die stille Geduld des gewöhnlichen menschlichen Lebens. Der Gott, der nichts brauchte, wurde ein Kind, das alles brauchte. Dies ist Liebe, die alle Erkenntnis übertrifft. Zweitens, lass die beiden Naturen Christi ein tiefes Fundament deiner Heilsgewissheit sein. Deine Errettung ruht nicht auf einem Christus, der nur Gott ist, denn Gott, der nicht Mensch ist, kann den Menschen nicht vertreten. Sie ruht nicht auf einem Christus, der nur Mensch ist, denn ein Mensch, der nicht Gott ist, kann den unendlichen Zorn nicht tragen. Deine Errettung ruht auf einem Christus, der beides ist, wahrer Gott, fähig, die göttliche Gerechtigkeit vollkommen zu befriedigen, und wahrer Mensch, fähig, an deiner Stelle als dein Bundeshaupt zu stehen. Die beiden Naturen sind die beiden Säulen, an denen deine ganze Hoffnung hängt. Wenn dein Gewissen dich verklagt, denke daran, dein Mittler ist Gott, und seine Gerechtigkeit ist unendlich, sein Blut von unendlichem Wert. Wenn du deine Schwachheit spürst, dein Leib schmerzt und dein Geist ermattet, denke daran, dein Mittler ist Mensch, und er versteht Schwachheit von innen, denn er hat dein Fleisch getragen und deine Gebrechlichkeiten ertragen, allein die Sünde ausgenommen. Es gibt keinen Abstand zwischen dir und ihm, den seine Menschwerdung nicht überbrückt hätte. Drittens, lass die Sündlosigkeit Christi dir Hoffnung geben in deinem Kampf gegen die Sünde. Christus nahm alle wesentlichen Eigenschaften der menschlichen Natur an, Hunger, Durst, Müdigkeit, Trauer, die Fähigkeit zu leiden und zu sterben, aber er nahm die Sünde nicht an. Er wurde versucht in allem wie wir, doch ohne Sünde. Seine Sündlosigkeit war nicht darin begründet, dass seine Versuchungen unwirklich gewesen wären, sie waren wirklicher als die unseren, denn die Versuchung wächst im Verhältnis zur Heiligkeit. Eine Geigensaite, die nie gestrichen wird, gibt keinen Widerhall, die heilige Seele Christi, getroffen von jedem unreinen Vorschlag des Feindes, erbebte in einem Abscheu, den wir kaum ermessen können. Seine Versuchungen waren wirklich, sein Widerstand war wirklich, sein Sieg war wirklich, und es war ein menschlicher Sieg, errungen in einer menschlichen Natur, getragen vom Geist und nicht durch die Berufung auf Hilfsmittel der Gottheit, die uns nicht zur Verfügung stünden. Derselbe Geist, der Christus in der Wüste trug, wohnt in dir. Dasselbe Wort, das Christus gegen den Versucher führte, ist in deinen Händen. Und wenn du fällst, so liegt deine Hoffnung nicht darin, dass du in diesem Leben Sündlosigkeit erreichst, sondern dass Christus sie für dich erreicht hat und sein vollkommener Gehorsam dir durch den Glauben zugerechnet wird. Viertens, lass die Jungfrauengeburt dich lehren, dass die Errettung ganz und gar Gottes Werk ist. Die Empfängnis Christi durch den Heiligen Geist im Schoß der Jungfrau Maria ist ein Zeichen, das auf eine theologische Wirklichkeit hinweist. Wie kein menschlicher Vater an der Empfängnis beteiligt war, so sind menschliche Anstrengung und menschliches Verdienst an der Wiedergeburt nicht beteiligt. Derselbe Geist, der Christi menschliche Natur im Schoß Marias bildete, schafft neues Leben in der toten Seele. Die Jungfrauengeburt ist ein Gleichnis im Fleisch für die Lehre von der Gnade. Wie Maria nicht mit dem Geist zusammenwirkte, um die Menschwerdung hervorzubringen, sie empfing sie, aber sie trug nicht zum schöpferischen Akt bei, so wirkt der Sünder nicht mit dem Geist zusammen, um die Wiedergeburt hervorzubringen. Der Geist weht, wo er will. Die Wiedergeburt ist monergistisch, Gott allein handelt, um die Toten lebendig zu machen. Ruhe darin, deine Errettung, von ihrem ewigen Ratschluss bis zu ihrer endgültigen Vollendung, ist Gottes Werk vom Anfang bis zum Ende. Fünftens, lass die Vereinigung der beiden Naturen in einer Person dich die Würde deiner eigenen Menschheit lehren. Es gibt eine Frömmigkeit, die den Leib als Kerker betrachtet und die materielle Welt als Ablenkung. Die Menschwerdung verurteilt dies als unterchristlich. Der ewige Sohn verachtete den Leib nicht, er nahm einen an. Er hielt die Materie nicht für unter seiner Würde, er wurde Materie. Er wird in alle Ewigkeit Mensch bleiben. Ein Mensch, ein wirklicher, verherrlichter, leibhaftiger Mensch, sitzt zur Rechten Gottes. Dein Leib ist kein vorläufiges Gefährt, das du eines Tages ablegen wirst, er ist zur Auferstehung und Verherrlichung bestimmt. Die Menschwerdung lehrt dich, den Leib zu ehren, das Gewöhnliche zu ehren, die Arbeit menschlicher Hände, das Leben menschlicher Familien, die Sorgen und Freuden der menschlichen Existenz. Christus hat all dies durch seine Teilnahme geheiligt. Du brauchst deiner Menschheit nicht zu entfliehen, um geistlich zu sein. Du brauchst deine Menschheit in all ihrer Schwachheit zu dem zu bringen, der sie zu seiner eigenen gemacht hat. Er verlangt von dir nicht, mehr als Mensch zu sein. Er lädt dich ein, ganz Mensch zu sein, wie er es war, in Abhängigkeit vom Vater, getragen vom Geist, lebend für den, der um deinetwillen wurde, was du bist, damit du würdest, was er ist. Sechstens, lass das Geheimnis der Menschwerdung dich zur Anbetung führen. Der Abschnitt, den wir betrachtet haben, ist nicht in erster Linie eine Lehre, die man verteidigt, sondern ein Geheimnis, das man anbetet. Der eine, der im Anfang bei Gott und Gott war, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Der Unendliche wurde ein Kind. Der Allmächtige lernte laufen. Der das Weltall mit seiner Hand umspannt, griff nach dem Finger seiner Mutter. Dies ist nicht der Stoff, aus dem Menschen Religionen machen. Es ist der Stoff, aus dem Gott das Heil macht. Stehe still und bedenke, derjenige, der die Sternbilder beim Namen ruft, wurde bei seinem eigenen Namen gerufen, wenn die Abendessenszeit gekommen war. Derjenige, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, wusch seinen Jüngern die Füße. Derjenige, der das Wasser in Wein verwandelte, trank in seiner Todesstunde Essig. Dies ist unser Mittler. Dies ist der, der für uns eintritt. Dies ist der, zu dem wir beten. Jedes Mal, wenn du den Namen Jesu aussprichst, sprichst du den Namen desjenigen aus, der Gott ist und Mensch war und beides für immer bleibt. Lass das Staunen nie vergehen. Lass die Vertrautheit nie Gleichgültigkeit erzeugen. Der Gott, der Mensch wurde, bleibt das größte aller Wunder, und das Herz, das aufhört, sich zu wundern, hat aufgehört, zu glauben. Gebet. Herr Jesus Christus, ewiger Sohn des Vaters, wahrer Gott vom wahren Gott, der du den Schoß der Jungfrau nicht verschmäht, sondern unsere Natur angenommen und zu deiner eigenen gemacht hast, wir bekennen, dass wir dieses Geheimnis nicht fassen können. Dass du, das Wort, durch das die Welten geschaffen sind, Fleisch wurdest und unter uns wohntest, ist zu wunderbar für uns. Und doch hast du es offenbart, und wir empfangen es mit anbetendem Glauben. Wir preisen dich, dass du nicht in der Fülle deiner Majestät kamst, die uns verzehrt hätte, sondern dass du deine Herrlichkeit verhülltest in der Schwachheit der Kindheit und der Niedrigkeit einer Knechtsgestalt. Der du reich warst über allen Glanz, bist um unseretwillen arm geworden, damit wir durch deine Armut reich würden. Wir danken dir, dass du dich nicht der Engel annimmst, sondern des Samens Abrahams, und so Bein von unserem Bein und Fleisch von unserem Fleisch wurdest, versucht in allem wie wir, doch ohne Sünde. Wir danken dir, dass du vor unseren Schwachheiten nicht zurückgeschreckt bist, unserem Hunger, unserer Müdigkeit, unserer Trauer, unseren Tränen, unserem Tod, sondern sie alle in Liebe getragen und jede Stufe des menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum Grab geheiligt hast. O du, der du wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person bist auf ewig, sei uns der Mittler, den wir brauchen. Wenn die Versuchung uns zu überwältigen droht, erinnere uns, dass du Gott bist und deine Macht unendlich ist. Wenn wir denken, dass niemand uns versteht, erinnere uns, dass du Mensch bist und unseren Weg bis zu seinem bitteren Ende gegangen bist. Du bist die Brücke zwischen Himmel und Erde, und es gibt keine andere. Sei du uns Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Schenke uns ein wachsendes Staunen über das Geheimnis deiner Person. Bewahre uns vor einer Christologie, die in ihren Formen richtig, aber in ihren Neigungen kalt ist. Lass uns nie gleichgültig werden gegenüber der Krippe von Bethlehem, dem Kreuz von Golgatha, dem leeren Grab und dem Thron zur Rechten des Vaters. Und bringe uns zuletzt an den Tag, an dem der Glaube dem Schauen weicht und wir dich sehen, wie du bist, nicht länger in Niedrigkeit verhüllt, sondern strahlend in Herrlichkeit und doch noch unsere Natur tragend, noch immer derselbe Jesus, der uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Heiliger Geist, der du die Jungfrau überschattet und die menschliche Natur unseres Herrn in ihrem Schoß gebildet hast, überschatte nun auch uns. Gestalte Christus in uns. Verwandle uns in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, bis zu dem Tag, an dem wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dem allein weisen Gott, unserem Heiland, Vater, Sohn und Heiligen Geist, sei Herrlichkeit und Majestät, Gewalt und Macht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.